Als du den Ärmel gekehrt hast von einem Mann, den ich die Augen gemacht habe, hat er gesagt, er schaut jetzt wieder aus wie ein Mensch. Der hat auch von jetzt auf gleich alle Körperhaare verloren.
Ja.
Und das war, der hat sich im Spiegel angeschaut und gesagt, er schaut jetzt auch wieder wie ein Mensch. Und das ist schon heftig, gell? Also wenn
Ja.
es, ja.
Mann. Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Und heute habe ich einen ganz, ganz, ganz speziellen Gast bei mir, einen sehr interessanten Gast. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Hallo, liebe Nicole Steurer.
Hallo Claudia, danke für die Einladung und ich bin jetzt total gespannt auf unser Gespräch.
Ja, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, Nicole, wie du so ein bisschen wie so deine aktuellen Lebensumstände sind?
Ja, gern. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Nicole Steurer. Ich bin, wie man hört, aus Kärnten, also aus Spital an der Traum genau zu sein. Ich lebe und arbeite hier. Bin noch 42 Jahre alt. Ja, habe keine Kinder, unverheiratet. Und ja, das war es eigentlich.
Müsste ich irgendwas wissen? Super. Super, liebe Nicole, dass du nicht gleich alles verraten hast. Da wollen wir unser Publikum erstmal mitnehmen. Okay. Und wie immer lautet
genau.
Genau. Ich sehe, wir haben heute ein bisschen Verzögerung, bis die Bits and Bytes in Kärnten angelangt sind. Deshalb haben wir ein bisschen längere Pausen dazwischen. Das ist egal. Liebe Nicole, kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Ja, das ist eine gute Frage. Friseurin. Also etwas im Friseurin war so mein Traumberuf. Und ja, ich habe immer auf meine Barbie-Puppen. Ich habe denen die fürchterlichsten Frisuren geschnitten. Ich habe sie angezogen, angemahlen und das war eigentlich so als Kind mein Traumberuf.
Aha, super. Hast du denn die Haare auch abgeschnitten?
Oh ja, habe ich. War oft nicht so vorteilhaft, aber Versuch macht klug.
Okay. Also Traumberuf Friseurin. Hat sich dieser Traum über deine Schulzeit dann gehalten oder waren dann andere Einflüsse?
Nein, er hat sich nicht über die Schulzeit gehalten. Ich wollte dann was Handwerkliches lernen. Also so Ende der Schulzeit wollte ich gern Glaser oder Goldschmied war so mein Traumberuf. Das wäre so das gewesen, was ich gerne gemacht hätte. Damals war es aber so, dass die Mädels noch nicht genommen haben für solche Berufe. Also im Glaser-Bereich, da bin ich eher belächelt worden, als Mädchen mich dort zu bewerben. Mittlerweile ist es ganz normal, dass Mädchen das auch lernen, aber ja, damals war es leider noch nicht so. Und für die Glasfachschule in Kramsach, da habe ich zu sehr Heimweh gehabt. Also da war ich noch nicht bereit. Tirol war ewig weit weg für mich und deswegen bin ich dort nicht hingegangen. Ne?
Mhm.
Ja, dann habe ich den handwerklichen Beruf an den Nagel gehängt.
Und hast was stattdessen gemacht?
Ja, man muss ja was lernen und ich bin dann Einzelhandelskauffrau geworden. Das war absolut nicht mein Traumberuf.
Ja.
Aber im Nachhinein war es dann eh passend. Aber ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau. Ich habe damals, die Firma gibt es ja nicht mehr, bei der Firma Kika gelernt, also Textil-Einzelhandelskauffrau.
Mhm. Mhm. Okay.
Ja.
Wie man weiß, ja, aus Erfahrung, man lernt ja nichts umsonst. Ne? Du hast das nachher später noch brauchen können, Einzelhandelskauffrau.
Ja. Also die kaufmännische Ausbildung an sich, ja, die ist mir dann bei meiner Selbstständigkeit angerechnet worden. Somit habe ich mir den Unternehmer gespart. Aber man hat viel gelernt dort. Also ich habe in der Ausbildung definitiv viel mitgenommen. Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass ich das nicht bleiben will. Also ich wollte nicht Einzelhandelskauffrau lernen und dort dann in Pension gehen. Wäre eh nicht gegangen. Jetzt ist es ja los mittlerweile. Aber das war nicht mein Wunsch. Also ich wollte nicht auslernen, also nie aufhören von Lernen. Ich habe neben der Lehre dann auch noch die Ausbildung zum Rettungssanitäter damals gemacht, also mit 16.
Mhm, okay. Mhm. Rettungssanitäter, das ist ja eher schon so ein Adrenalin-Junkie-Job, oder?
Jein. Also ehrlicherweise, ich wollte einfach Latein kennen. Also ich wollte einfach diese ganzen Wörter, das hat mich so fasziniert. Auch eine von mir damals hat das gelernt oder hat den Kurs gemacht, den ich mir gedacht, das klingt cool, was die da macht. Und Biologie habe ich in der Schule auch schon interessiert. ja, und dann habe ich das gelernt. Und habe die Ausbildung eben nebenbei gemacht und war dann, ich glaube, insgesamt 10 Jahre als Rettungssanitäter und auch 2 Jahre hauptberuflich davon.
Und wie, also das ist ja auch so ein Job, von dem viele Leute irgendwie eine Vorstellung haben, aber wenig reale Vorstellungen. Wie würdest du es so in kurzen Worten zusammenfassen?
Prägend, dann war es anstrengend, sehr lustig.
Ja.
Mit den Kollegen. Also man stellt sich immer so Schlimmes drunter vor, aber es ist auch mit den Patienten total schön gewesen. Also wenn man so ältere Menschen geführt hat und wieder geholt hat und so. Also das war eine total schöne Erfahrung. Diese ganz schlimmen Sachen hat man ja selten. Aber wenn einmal was gewesen ist, dann hat man mit seinen Kollegen drüber geredet und das hat die Gruppe sehr zusammengeschweißt. Also das war eine irrsinnig schöne Erfahrung. Und jetzt, 20 Jahre später, wenn ich meine Kollegen triff, ist das immer noch so, als wäre nie eine Zeit dazwischen vergangen. Und das war einfach für mich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Also ich habe mir damals Urlaub genommen und habe dann eben Ambulanzdienste gemacht. Ich habe viel erlebt, ich war bei vielen Konzerten dabei und so weiter, was ich so nie gesehen hätte. Und ja, da habe ich dann alles mitgemacht und das war echt eine coole Erfahrung.
Super. Du bist aber nicht bei der Rettung geblieben.
Mhm.
Was hat dich bewogen, dich anders zu orientieren und wohin hast du dich orientiert?
Ja, nach 8 Jahren Ehrenamtlichkeit habe ich mir gedacht, Rettungssanitäterin ist mein Traumberuf. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Hobby dann interessanter war als dann als hauptberufliche. Es war irrsinnig anstrengend und vor allem die Nachtdienste, die habe ich auf die Dauer, das hat mich fertig gemacht. Also ehrlich, das ist ein relativ ungesunder Job damals gewesen. Wir haben viel gearbeitet, wenig Pausen dazwischen gehabt, man sitzt viel im Auto. Also so körperlich war es jetzt auch sehr anstrengend. Und dann, daraufhin bin ich dann wieder zurückgegangen in meinen gelernten Beruf, aber diesmal in die Telekom. Also war dann lange in einem Handyshop, 6 Jahre lang. Das war eigentlich ein ganz cooler Job. Und die Firma damals war schon papierlos. Also es war alles komplett digital. Das war absolut neu. Und hat mir in weiterer Folge dann wahnsinnig geholfen, weil das war dann alles so easy, wenn ich in eine andere Firma gewechselt bin, weil die haben erst angefangen zum Digitalisieren und ich habe das alles schon gehabt. Also bei mir war es teilweise so wieder Retour in die Steinzeit. Obwohl ich da gewechselt bin, war das wirklich du in die Steinzeit. Ja, war ganz witzig.
Okay. Ja, das ist dann schon spannend, wenn man in so einer Zeit lebt, wo sich so Technologien komplett ändern.
Ja.
Wenn ich denke, also ich habe ja noch die vorherige Zeit mitgekriegt. Gell? Wir hatten damals schon Freifach EDV. Und sich eine ganze Klasse einen privaten Computer von der Lehrerin geteilt. Und das war so ein Commodore, das kennst du gar nicht. Das ist
kenn ich schon. Ich habe auch ja. Mit Windows DOS. Also ich war freiwillig TV damals gemacht, Windows DOS, der schwarze Bildschirm, die grüne Schrift. Und
ja.
Es war echt interessant. Ja. Und Schreibmaschine habe ich freiwillig gelernt, weil das hat mir auch, das war da habe ich lustig gefunden, wie ich immer so schnell schreiben kann. Das wollte ich lernen. Und Gott sei Dank habe ich es dann. Habe in der Schule mir freiwillig mit diesen alten Schreibmaschinen eingesetzt und habe dieses 10-Fingersystem gelernt. Weil das hat faszinierend gefunden.
Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Und ich musste die auch noch über Kilometer weit schleppen. diese depperte Reiseschreibmaschine. Manchmal hätte ich es am liebsten irgendwo in den Straßengraben gehabt. Aber das ist echt was ich bis heute noch gut brauchen kann.
Ja. Den brauche ich auch jeden Tag. Also das ist schon cool, ja.
Okay, also dann bist du wieder in den Einzelhandel zurückgekommen, Telekom-Bereich und dann?
Was habe ich denn noch gemacht? Dann war ich kurz in einem Autohaus, also ich habe echt schon viel gemacht, wenn man drüber redet.
Ja.
Kurz in einem Autohaus im Empfang und habe so administrative Dinge gemacht, circa 1,5 Jahre. Und dann war ich noch bei einer Heizkostenabrechnungsfirma. Ich war im Büro, also ich habe die Abrechnungen gemacht. Das war eigentlich ein ganz cooler Job, weil das recht technisch war. Also ich habe den Verkauf sagen müssen, was er braucht, damit das gesetzeskonform abgerechnet wird. Habe es dann auch eingestellt und abgerechnet. Also das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Und ja, das allerletzte, wo ich war ein Job im technischen Einkauf in einer Maschinenbaufirma. Also die stellen riesige Maschinen her. Und da war ich eben im technischen Einkauf und für den Einkauf für Maschinen und Getriebe zuständig im International.
Ja. Also wenn man da jetzt ein bisschen zurückschaut, dann sind doch sehr viel so technische Berufe, Sparten, Branchen und so weiter dabei.
Ja, schon, ja.
Ja. Bist du technikaffin?
Schon. Also ich muss alles zerlegen. Ich muss alles verstehen und am besten wieder zusammenbauen und im besten Fall funktioniert es dann auch wieder. Und dann kann ich damit was anfangen. Also ich muss von A bis Z wissen, wie das Ganze funktioniert und dann hat es für mich erst Sinn. Also hat es für mich erst Logik. Also mit dem Satz, es ist einfach so, kann ich mich nicht zufrieden geben.
Das kenne ich gut, ich auch nicht.
Warum bitte? Das ist
okay, also einen Drang, also ursprünglicher Beruf Friseur, Berufswunsch Friseurin, dann Ausbildung Einzelhandel, dann viele so technische Geschichten. Mhm. Was waren da so generell diese Hauptgründe, die dich da bewogen haben zu wechseln? So, wenn es ganz allgemein also, gesagt.
Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich wollte nie auf der Stelle treten. Also ich wollte nicht immer mein Leben lang dasselbe machen. Das wollte ich nie und kann ich mir nicht vorstellen. Also wobei jetzt schon vielleicht, ja. Aber das hat mich, so wie im Telekom-Bereich, da wäre ich geblieben, da war dann auch Firmenfusion das Problem oder das Thema, wo man dann, das Team ist auseinandergerissen worden, wir haben dann alle noch dabei gekündigt, weil einfach das nicht mehr gepasst hat. Das war echt schade, weil dort habe ich immer gesagt, dort gehe ich in Pension. Aber es hat sich dann eben die äußeren Umstände und alles andere war irgendwann, hat es mich ehrlicherweise dann gelangweilt, wenn ich dann alles drauf gehabt habe, so dass es aus dem kleinen Finger gegangen ist, dann war es fad. Und eben in der letzten Firma, da war ich nach einer Stunde mit meiner Arbeit fertig. Und dann habe ich gedacht, das tue ich die nächsten 7 Stunden und das war nicht so der Sinn meines, oder das Ziel meines Lebens, mit absitzen, das Ganze. Also,
ja, Langeweile ist absolut tödlich. Ja.
Fürchterlich. Also da bin ich aber richtig Stress, als wie wenn ich einfach warte, bis die Zeit vergeht. Also das geht überhaupt
nicht. Ja. Okay, das heißt, das Wechselmotiv, Langeweile oder wahrscheinlich...
Nein, neue Herausforderungen. Ich wollte was Neues lernen. Ja, also, ich wollte wieder was Neues lernen.
Ja, okay. Gut. Kommen wir schon langsam dorthin, wo du jetzt bist. Du hast dir eine neue Herausforderung gesucht dann, ne?
Genau.
Was hast du gemacht? Erzähl einmal bitte.
Also ich habe... Nachdem ich da im Büro gesessen bin und mir gedacht habe, Himmel, was machst du denn jetzt? Habe ich mich dazu entschlossen, die Selbstständigkeit zu wagen. Und zwar habe ich mir gedacht, zumindest auf Anraten, also meine Mama hat mich ein bisschen dorthin geschubst, ob nicht permanent Make-up etwas für mich wäre. Ich habe sie hat schon 2 Jahre vorher gesagt, mich gefragt, ob das nichts für mich wäre. Und ich habe gesagt, ich habe mir das nicht zugetraut, ehrlicherweise. Weil ich die Verantwortung haben, jemanden im Gesicht mit Farb und Nadel, etwas vielleicht zu vertuschen, weil du weißt ja nicht, ob du das kannst oder nicht. Das war mir einfach zu groß, ich habe mich nicht getraut. Ja, und dann 2 Jahre später war der Frust dann so groß in der Arbeit, dass ich mir gesagt habe, ich traue es nicht, doch. Ja, dann bin ich auf dem Tag heim, habe mich erkundigt, was man alles machen kann. Ich habe angefangen mit der Ausbildung für die Wimpernverlängerung. Das war so mein Einstieg in diese Kosmetikbranche, weil ich bin ja komplett quer eingestiegen. Und ja, das war das Erste, was ich gemacht habe. Also ich habe dann den Job gekündigt. Habe dann diese Wimpernverlängerungsausbildung gemacht und dann, nachdem ich fertig war, habe ich die permanent Make-up-Ausbildung gemacht. Also bin ich in das Ganze dann eingestiegen und das war 2018.
Und da hast du dich gleich selbstständig gemacht oder hast du eine Zeit lang
woanders? Ich habe alles gehabt. Also ich habe wirklich den Hut drauf gehabt auf meine Ausstellung. Ich bin nie im Angestelltenverhältnis gewesen und selbstständig, sondern bin allen umgegangen, wie man so schön sagt.
Ja.
Ich habe dann dieses 2018 das Jahr gehabt, um die Ausbildungen und so weiter fertig zu machen. Ich war im Gründungsprogramm. Und 2019 bin ich schon in Vollerwerb gegangen.
Wow, sehr mutig.
Ja, es war entweder oder. Also ich habe gesagt, ich riskiere da jetzt das, was andere für Auto ausgeben oder für Mittelklassewagen. Ich habe gesagt, das geht jetzt um mein Leben. Ich riskiere das jetzt. Und dann gibt es kein Zurück. Es gibt keinen Plan B, es gibt nur 100% in dem Fall. Also ich bin froh, dass ich es so gemacht habe.
Hast du irgendwo Vorbilder gehabt, die dich inspiriert haben, so im Bereich Selbstständigkeit?
Inspiriert hat mich meine Schwester. Die war ein Jahr vor mir, ist sie in die Selbstständigkeit gegangen als Tätowiererin. Und an dem Tag, wo sie gekündigt hat und ihren Job gekündigt hat, sie ist zuerst zweigleisig gefahren, also sie hat eben den Job in der Ordination gehabt plus die Ausbildung zur Tätowiererin und hat dann geübt ein Jahr und dann hat sie sich selbstständig gemacht und an dem Tag, wo sie sich selbstständig gemacht hat, habe ich entschlossen, mich zu kündigen und wieder selbstständig zu fahren, weil ich mir gedacht habe, ich bin so neidisch auf sie, dass sie jetzt ihr eigener Chef ist.
Okay.
Und das war meine Motivation und sie hat mich auch immer unterstützt und dann passt, machst du das auch.
Ach, sehr cool. Das ist natürlich super, weil viele, viele Unternehmerinnen, überhaupt so EPUs, ja, Ein-Personen-Unternehmen sind ja oft einmal ein bisschen einsam, ja, wenn, solange sie alleine sind. Und wenn du da quasi jemanden hast, mit dem du dich da gut und oft austauschen kannst, dann ist einem sicher gut geholfen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Sie ist auch, wir teilen uns quasi auch ein Studio, also nebeneinander. Wir haben also angefangen. Also sie hat, ihr Tattoo-Studio schon gehabt und das war so groß, dass ich mich mit einmieten habe können. Und da sind wir quasi immer eine parallel nebeneinander gelaufen. Also es ist, wir sehen uns eh selten dafür, dass wir nebeneinander arbeiten, weil wir ein paar nicht mehr eingeteilt sind. Aber es ist schön, sich auch einmal auszutauschen. Also, so wie du sagst, EBUs haben halt sonst niemanden im Freundeskreis, ist sonst niemand selbstständig und man hat halt dann auch wenig Austauschmöglichkeiten und das ist schon schön, wenn man nicht immer allein unterwegs ist.
Ja. Ja. Und es gibt ja auch, als EBU muss man ja vieles dazu lernen, ne?
Oh ja.
Oder irgendwelche Probleme lösen, die sie ergeben, ja, dann ist es einfacher zu zweit. Ne? Das war eine sehr smarte Lösung da, die sie da gefunden hat. Also permanent Make-up. Wie lang hast du das gemacht dann?
Ich mache das nach wie vor.
Ja, okay. Bevor du dann noch was dazugenommen hast oder anders noch dazugenommen hast.
Also ich habe rein permanent, also diese Wimpernverlängerung habe ich noch circa 3 Jahre wieder weggelassen, weil ich ja noch keine Zeit mehr gehabt habe. Und nach 1 Jahr habe ich die Ausbildung zur Kopfhautpigmentierung in Deutschland gemacht. Also eine Zusatzausbildung in dem Bereich. Und ich war, glaube ich, in Österreich die Erste, die das gemacht hat.
Mhm. Also, langsam.
Schnell.
Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Kopfhautpigmentierung, du hast das so schnell gesagt, dass ich nicht mal mit Hören mitgekommen bin.
Entschuldigung, bremse mich bitte, wenn ich zu schnell dahin galoppiere.
Alles gut. Kopfhautpigmentierung. Okay. Genau. Erklär das einmal bitte.
Und zwar ist es eine Form von Permanent-Make-up. Da werden auf die Kopfhaut lauter winzige Punkte gemacht. Das schaut dann aus wie Haarstoppeln, aber in der Haut, also so wie man einen rasierten Kopf hat. Und das imitiert eben Haare. Und das mache ich hauptsächlich bei Frauen, die schüttere Haare haben, so nach der Menopause, wo man so auf die Kopfhaut zieht. Mhm. Und bei den Männern mache ich das auch. Und das schaut dann aus wie ein rasierter Kopf. Also wenn sie jetzt zum Beispiel nur mal noch den Haarkranz haben und oben nichts mehr, dann kann ich eben oben diese Haarstoppeln pigmentieren, dass es ausschaut, als hätte er sich den Kopf rasiert. Und bei Frauen eben verdichtet es dann den Kopf, also man sieht die Kopfhaut nicht mehr so, die Haare wirken optisch dichter. Mhm. Es ist eine optische Pressure, weil die Frauen kommen dann zu mir, wenn sie alles andere schon versucht haben. Mhm. Also ist dann schon, da waren sie schon beim Arzt, dann haben sie schon die Hauttests gemacht, jede Menge Serien, Cremen, Shampoos, alles, was es halt so am Markt gibt, probiert. Und das ist dann eine kosmetische Lösung dafür. Also statt einer Perücke kann man die Kopfhaut dann eben so pigmentieren, dass man sie nicht mehr so durchsieht.
Mhm. Okay. Wer da ein Bild dazu braucht, ich muss sagen, ich habe es am Anfang auch nicht vorstellen können, aber ich habe jetzt mal kurz auf die Homepage von der Nicole geschaut und es war wirklich verblüffend, das Ergebnis. Also,
das ist nicht Photoshop, das ist alles echt.
Ja. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ich habe vor 2010 relativ viel Gewicht abgenommen und dadurch sind mir auch die Haare so ausgegangen. Also ich habe selbst so auf die Kopfhaut gesehen, also ich habe es zwar kaschiert mit so schwarzem Haarspray und damals habe ich noch lange Haare gehabt, habe Tressen eingegeben, aber ich weiß, wie es jeder Frau geht damit. Also ich habe Dinge vermieden, wie Schwimmen gehen, Sport, wenn es geregnet hat, bin ich nicht ausgegangen. Und das war schon eine sehr prägende Zeit. Und dann in der Ausbildung zum Permanent Make-up wissen wir das irgendwie so über den Weg gelaufen. Also ich habe das am Wegesrand mitgekriegt, dass es diese Variante gibt. Bei uns hat es das überhaupt noch nicht gegeben. Und eben ein Jahr später, nachdem ich die Selbstständigkeit oder zumindest Permanent Make-up fertig gemacht habe, habe ich mir dann in Deutschland eine Kollegin gesucht, die mich dann ausgebildet hat. Und dann habe ich das gemacht und habe es mit zu uns gebracht.
Importiert sozusagen.
Importiert, genau.
Sehr gut. Und ich gehe mal davon aus, dass du das erste Mal bekannt machen hast müssen, oder?
Ich bin immer noch dabei, das bekannt zu machen. Das ist noch viel zu wenig bekannt.
Ja.
Die meisten wissen nicht, um was es sich handelt und deswegen mache ich viel Aufklärungsarbeit und erzähle das immer wieder und möchte auch Frauen oder Männer dabei unterstützen, dass sie das auch lernen. Also es gibt noch viel zu wenige, die das anbieten. Also das ist ein Riesenpotenzial, weil einfach wirklich viele betroffen sind. Also das ist hauptsächlich jetzt so im Bereich von Männern, wo es bekannter ist. Also wenn man so sieht, wenn so ganz gerade Haarlinien sind, ist das meistens mitiert. Also das ist, in der Natur gibt es das nicht, diese gerade Haarlinien. Entweder ist es mit einem Haarspray aufgemacht oder es ist wirklich pigmentiert. Und eben seit dieser Haartransplantationstourismus in die Türkei, das ist ja mittlerweile auch schon, das weiß man, das ist in aller Munde. Also, und mein Wunsch ist es, dass diese Haarpigmentierung dann auch irgendwann einfach als normal angesehen wird. Also irgendwie kann jeder mit was mit dem Begriff Permanent Make-up anfangen, auch Männer, und auch mit dem Haartransplantieren. Aber das ist noch nicht so bekannt, aber das ist halt eine meiner Aufgaben, so sehe ich das bekannt zu machen. Hm. Und dann den Nutzen daraus. Es ist ja Wahnsinn, wie die Frauen aufblühen, nachdem wir das
machen. Ja, genau. Ja. Erzähl mal ein bisschen über den Nutzen und wie es den Frauen damit geht und den Männern. Ja,
ja, also wie gesagt, die Frauen kommen ja zu mir, wo sie wirklich schon alles probiert haben. Und nach jeden Strohhalm gegriffen haben. Also wenn du jetzt irgendwo ein Haarwuchsmittel oder Haut, Haare, Nägel hast, alles. Und ja, wenn ich dann, oder wie sie dann gelesen, also ich habe so, vor allem in einer Zeitung, so Aufklärungsgeschichten gehabt, wie das Ganze funktioniert, und dann kommen sie zum Beratungsgespräch, dann erkläre ich, wie das geht. Und nachdem sie es gemacht haben, ist einfach so eine Erleichterung. Also die Frauen erzählen mir dann, dass sie jetzt spontan vor die Tür gehen. Das haben sie Jahre nicht mehr gemacht. Oder, dass sie jetzt wieder schwimmen gehen. Oder, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, dass, wenn der Wind geht. Also so ganz banale Dinge, über den man gar nicht nachdenkt, wenn man das Problem nicht hat.
Mhm.
Und das ist schon ein Wahnsinn. Also die blühen richtig auf. Letztens habe ich den Mann von einer Kundin von mir getroffen und der hat gesagt, was hast du mit meiner Frau getan? Die kenne ich sogar nicht mehr. Die ist jetzt komplett anders. Die ist so locker. Und das ist eines der schönsten Komplimente, die man kriegen kann. Also die ist echt super schön.
Ja, das glaube ich. Ja. Wie lange hält so eine Pigmentierung?
Ja, zwischen 5 und 7 Jahren, und dann sollte man es wieder mal auffrischen. Also das hält jetzt schon ziemlich lang. Ja, je nachdem, wie exponiert der Sonne ist, aber so in der Regel zwischen 5 und 7 Jahren. Reicht aber auch Auffrischungssitzung, weil da braucht man dann nicht wieder von vorne anfangen. Beim ersten Mal brauche ich je nach Fläche zwischen 3 und 4 Sitzungen. Mhm. Und eben auch schon so zwischen 7 und 10 Tagen, damit das dann dicht ist, weil ich kann die Punkte nur zuerst ein bisschen weiter auseinandersetzen, damit sie gut einheilen können. Bei der nächsten Sitzung mache ich da Zwischenpunkte dazu, laufe das Ganze dann ab, damit ich dann unterm Strich ein schönes Endergebnis zusammenkriege. Es soll ja nicht ausschauen wie lackiert, sondern man sollte Kupfer sägen, genau. So wie bei mir auf der Seite. Man sollte nur ein bisschen Kupfer sägen, eben, dass es nicht so ausschaut, als hätte da wie so ein Haarspray oder also der Mikrospray um. Also.
Ja.
Es geht für jede Haarfarbe. Also jede Haut- und Haarfarbe ist möglich.
Sehr, sehr, sehr cool. Und ich habe gelesen auf deiner Homepage, und du hast mir es eh auch erzählt in unserem Vorgespräch, du tust ja nicht nur den Kopf pigmentieren, sondern du hast noch eine zweite Sache auch, die du machst.
Noch muss man helfen. Achso, ja, Brustwarzenrekonstruktion. Da muss ich aber momentan sagen, habe ich wirklich nicht viel Zeit, das zu forcieren. Also diese Möglichkeit gibt es auch, dass man nach Brustkrebserkrankungen und vor allem nach Amputationen, Teilamputationen oder Komplettamputationen, die Brustwarzen rekonstruieren kann. Also das heißt, das ist also eine 3D-Optik, dass man, je nachdem, ob der Warzenhof zum Beispiel, also der Warzenhof fehlt ja dann, es wird da teilweise bei den neuen Operationen schon eine Art Brustwarze selber wieder hergestellt, die Erhöhung, und dann kann man eben diesen Warzenhof pigmentieren. Wenn der nicht da ist, dann kann man auch so eine 3D-Optik, dass das ausschaut von vorne, als wäre da noch eine Brustwarze vorhanden. Also das ist auch eine Möglichkeit vom Permanent-Make-up. Also es ist nicht nur Puppis, die gleich was da holen, sondern man kann schon auf der medizinischen Seite extrem viel machen. Ja. Was ich auch noch mache, ist, wenn Männer zum Beispiel oder Frauen Alopecia totalis, also kreisrunden Haarausfall haben, wo jetzt gestern habe ich gerade wieder einen Mann gemacht, der seit der Volksschule keine Augenbrauen, keine Haare, nichts hat. Und dem habe ich Augenbrauen gemacht. Also das ganz realistische Augenbrauen, das man auch nicht erkennen kann, dass die nicht echt sind. Und das ist schon ein krasser Unterschied, wie viel Mimik dann wieder da ist.
Ja.
Also ein großes Feld und sehr spannend. Da lernt man nie aus, deswegen werde ich das noch lange machen.
Ja, vor allem du bespielst ja mittlerweile 2 Filialen, nicht?
Ja.
Ja.
Also ich habe eine in Spital an der Rau und eine in Klagenfurt, und die bespiele ich beide.
Mhm.
Momentan.
Also ja, und dein Tag hat aber auch nur 24 Stunden, oder?
Ja, genau. Momentan ein bisschen.
Ja. Also das, ich möchte noch kurz was sagen zu dem Thema Mimik.
Ja.
Im Zuge der Profiling-Ausbildung haben wir uns natürlich auch so mit Mimikresonanz beschäftigt und so weiter. Und unlängst hatte ich eine Ausbildung, also ein Seminar im Gesichtlesen, Face Reading. Und da hat dann auch die Vortragende gesagt, wenn man keine Augenbrauen sieht, ja, und wenn sie denen bewegen können, weil man zum Beispiel so, also die einen lassen sie sich abrasieren, die anderen lassen sie alles Mögliche unterspritzen, dass das nicht mehr sie bewegen kann und so weiter. Und dann hat gesagt, dann ist man tot. Dann wirkt man einfach nicht mehr lebendig. Ja.
Deswegen ist Botox so schräg. Ich bin zwar nicht erfolgenfrei, aber es tut sich. Das geht mir, die schauen alle gern aus. Also ja. Das war irgendwie. Und vor allem, ich sage immer, wenn ich die Augenbrauen vorgezeichnet habe, dass man mal schief schaut und die Augenbrauen aufgezogen wird, dann tut sich nichts.
Es
macht schon einen weißes Unterschied. Also ich kann auch jemanden komplett anders ausschauen lassen. Entweder wacher oder böse oder traurig. Also das ist echt interessant.
Und es ist wirklich voll wichtig, dass man die Augenbrauen lässt, weil man wird mehr gesehen, man fällt mehr auf. Das ist ein voll wichtiger Tipp, den ich damals mitgenommen habe.
Ja, spannend.
Ja, es ist einfach so. Augenbrauen sagen sehr, sehr viel aus über einen Menschen sowieso, aber das finde ich total wichtig, überhaupt für uns Frauen. Also diese Mode, die ja teilweise waren, die Augenbrauen komplett wegzumachen oder so, oder ganz, ganz dünn, ist eigentlich kontraproduktiv.
Stimmt, ja. Es soll auch nicht zu übertrieben sein, aber so einfach, dass es zu derjenigen passt. Also es hat auch keinen Sinn, wenn ich an jeder Frau die gerade modernen Augenbrauen mache, sondern sie soll schon sich selber wieder erkennen. Das ist für mich echt wichtig. Also ich habe jetzt ehrlicherweise keine Frauen, die 20 Jahre alt sind, sondern es ist 40 plus. Meine älteste Kundschaft ist 89. Der habe ich auch die Augenbrauen gemacht. Mhm. Einfach zu der Person passen. Keine schwarzen Balken, sondern dezent und einfach zusammenkramt, sage ich mal.
Zusammenkramt. Das ist ein Kärntner Ausdruck, oder?
Sollte ich mal Jubo aufschreiben, zusammenkramt.
Ja, also das heißt, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, ne? Du bildest auch aus.
Genau, also man kann das
entweder verbessert.
Genau, wenn man schon permanent Make-up-Artist ist, das ist also nur Aufschulung und ansonsten kann man das ganz alleine auch lernen. Also.
Dann kann man dieses Handwerk auch noch ein bisschen in die Welt hinaustragen und damit viel Gutes tun, ne?
Richtig, wahnsinnig viel Gutes, ja. Ja, und ja, es ist einfach echt schön, wenn man sowas bewirken kann.
Ja, stimmt. Ich kann mir vorstellen, da kommt es öfter mal so, also zu emotionalen Situationen, oder? Wenn die Leute es dann sehen, wie sie verändert sind. Ich habe auch bei dir vorhin gemerkt.
Ja, ich bin ja im Wasser gebaut. Ich bin nicht nah am Wasser, sondern im Wasser gebaut. Also wenn ich das dazu gehe, ist es schon bei mir dahin.
Ja. Also geht bei deinen Kundinnen auch ziemlich.
Ja. Und auch bei den Männern.
Ja.
Also so, wenn der dann das letzte finale Resultat ist schon heftig. Also das ist schon schön, wenn man so eine Emotionen sieht. Weil die Männer sind so meistens so 30, 35 in dem Alter. Da fängt es schon vorher an mit dem Haarverlust und irgendwann, die knabbern schon sehr dran. Und dann schaut der aber auch wieder Jahre jünger aus. Dann schaut er wirklich so alt aus, wie er ist. Weil so Halbplatz macht halt da wirklich alt. Und die blühen schon auch wieder auf. Also das ist meistens ein emotionales Thema, in Summe. Und ein Tabuthema. Also man redet halt auch schwerer drüber. Gell? Also vor allem als Frau, wenn man Haarausfall hat, das ist ein Tabuthema.
Ja, das stimmt, ja. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir da heute auch nochmal drüber reden. Nicht? Also dieses, was du sagst, was das Aussehen ausmacht mit dem Selbstvertrauen, mit dem, wie man nach außen geht, wie man auftritt und so. Ne?
Mhm.
Also was das verändert. Ja. Ne?
Mhm. Genau.
Ja,
ich habe dann ein Leben kennen, aber die Augenbrauen waren auch so eine Sache, wo er gesagt hat, das macht mir jetzt wieder, ich habe eine Wimpernkranzverdichtung gemacht, weil der Wimpern auch keine mehr gehabt hat. Und die Augenbrauen, Wie gesagt, das war da sind, es sind echt meiste Sachen, was man dann so hört.
Ja. Ja. Aus dem asiatischen Raum kenne ich das ja, dass es auch eher so ein Zeichen von Unterwerfung war, also dass man den Frauen die Augenbrauen abrasiert hat. Ne?
Auch Haare ist also ein Thema. Frauen hat ja die Haare abrasiert, um sie zu unterwerfen.
Ja.
Und sieht man einmal, was Haare generell für einen Stellenwert haben.
Mhm.
Die Haare abdecken oder eben abrasieren und so, also ja.
Naja, es ist eigentlich wirklich Geschichte, die viel mit einem Menschen bewirken kann, ne?
Ja, genau. Ja. In alle Richtungen.
Ja, ja. Sehr cool. Sag, was kostet sowas im Durchschnitt, dass man ungefähr eine Vorstellung hat?
Das kommt jetzt darauf an, in dem Fall muss ich Unterschiede zwischen Mann und Frau machen.
Ja.
Ja. Die Männer zahlen diesmal mehr, sonst beim Friseur zahlen wir mehr.
Das ist nur gerecht.
Also es kommt immer auf die Bleche an. Also wir starten bei 2.700 Euro und je nachdem, wenn der ganze Kopf ist, dann sind wir schon bei ca. 5.000 Euro.
Mhm.
Aber es haltet dann, wie gesagt, sehr, sehr lange. Und ja, da brauche ich dann 5 Sitzungen circa, also so 4 Stunden pro Sitzung bin ich eigentlich dabei.
Mhm.
Ja, jetzt gehen dann natürlich kleinere Flächen, dann wird es günstiger, aber so im Durchschnitt ist das.
Mhm. Okay. Hast du irgendwie eine Idee, was kosten normalerweise Perücken? Die sind ja auch nicht so billig, oder?
Also ab 1.000 Euro aufwärts. Bei 1.000 Euro ist aber jetzt auch, wie man sieht, dass es eine Perücke ist.
Mhm.
Je teurer sie werden, desto weniger sieht man es dann. Der Vorteil da ist, die Krankenkasse übernimmt meistens einen Teil. Also man hat dann einen Selbstbehalt. Das ist bei dem, was ich mache, noch nicht der Fall. Da müsste man erst in Verhandlungen mit der Krankenkasse gehen. Dafür ist die Methode aber noch zu unbekannt. Also das ist jetzt so, dass der Balance da erkenne ich ab. Also ich habe Kundinnen und Kunden, die was das einreichen, wo ich Kostenvorschläge schreibe, aber es kennt niemand. Und das ist halt nochmal mehr Aufklärungsarbeit, bis es dorthin kommt. Ich weiß es nicht, die Krankenkassen haben jetzt auch nicht das Geld, gell, dass sie sagen, und bis man das dann durchkriegt, dass es einen Kostenersatz gibt, wird es noch dauern. Also da wird noch was auch ein paar Tage rennen.
Die Trauer runterrennt.
Genau. Aber das ist jetzt, ja.
Ja. Ah, okay, gut. Was würdest du jemandem mitgeben, der sich in seinem Beruf, was immer diese Person jetzt macht, ja, sie denkt, oh, ist das öd, ist das langweilig, jeden Tag dasselbe? Was wäre so dein Rat?
Spring. Es ist. Also mutig sein, einfach zu sagen, ich probiere es, ich riskiere das Ganze. Also dieses Sicherheitsdenken, was wir alle haben, vermeintliches Sicherheitsdenken. Weiß nicht, man hat nur das eine Leben, das ist halt mein Zugang, ich habe nur dieses eine Leben. Und entweder sitze ich irgendwo ab und warte auf eine Pension, oder ich mache etwas, was Sinn stiftet, was mich erfüllt, wo ich anderen helfen kann. Das war mein Zugang. Und es war ein enormer Schritt für mich, aber allein die Weiterentwicklung, was man durchmacht, ist unglaublich. Also wenn du mich anschaust vor 8 Jahren, ich bin ein komplett anderer Mensch jetzt. Also sowas hätte ich im Leben nie gemacht. Also, das ist was so, wie man das steht. Aber man ich so wahnsinnig weiter und ich kann es nur jedem empfehlen, das zu nicht einmal zu riskieren, einfach mutig zu sein und für sich zu gehen.
Ah.
Für sich zu gehen, ja.
Sehr schön.
Weil eine Firma kann zusperren. Also, oder ich werde nicht mal gebraucht dazu irgendwas, aber so. Ab und zu brauchst du kreative Lösungen, siehe Corona.
Ja.
Da hat es dann auch was gebraucht, damit man da aus dem Ganzen rauskommt. Und entweder macht man was Gutes draus oder das Beste draus, oder eben nicht. Aber allein diese Aufgabe zu haben, ist für mich einfach anspannend.
Ja, wenn ich mit anderen UnternehmerInnen spreche, dann höre ich das auch immer wieder mal den Satz, Selbstständigkeit ist das beste oder ja, das wirkungsvollste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm.
Ey, du hast eh kein Wollen.
Ja.
Entweder gehst du das runter. Also das ist, ja.
Du musst. Aber man wächst mit der Aufgabe. Ne?
Richtig, ja. Mit jedem Schritt denkst du, so schwer war das jetzt eigentlich gar nicht, was ich Angst gehabt habe. Und dann gehst du den Schritt und dann wird es leichter. Und beim nächsten Mal ist das überhaupt kein Problem mehr oder ein kleineres Problem. Und so steigert sich dann halt jedes Mal. Und dann am Weg verliert man sich oft und wenn man zurückblickt, denkt man, sieht man erst einmal, was da überhaupt weitergeht. Weil man hat immer so die nächste, das nächste Ziel, den nächsten Step. Und dabei sieht man gar nicht, verliert man ein bisschen aus dem Blick, was man alles schon geschafft hat.
Ja.
Und ich rufe mir das gern wieder mal in Erinnerung. Und da sage ich, oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, was du bis jetzt gemacht hast. Und das macht Spaß. Man lernt coole Leute kennen. Ja. Und super. Die Erfahrungen mit meinen Kunden und Kundinnen ist einfach, hast du gesehen? Ich kriege ja immer Geißelhaut und von der Mitmesse. Das habe ich noch nie gehabt, wo ich Maschinen und Getriebe eingekauft habe. Also das, ja.
Ja.
Aber.
Das glaube ich, das passt dann auch gut zur Empathie von der Rettungssanitäter, ne?
Genau, also das mit der Empathie ist mein Job, kann ich definitiv ausleben.
Ja, das stimmt, ja. Gut, liebe Nicole, wir werden natürlich in den Shownotes verlinken, deine Kontaktdaten. Und falls jemand Fragen hat oder Interesse hat oder so, dass er sich mit dir kurz schließen kann. Die ÖBB fährt jetzt nach Klagenfurt durch. Also, ja. Ist nicht mehr so weit zu dir.
Ich glaube, die Westbahn jetzt auch seit
der Woche oder nächste Woche. Ja, ist demnächst.
Also, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, zu einer Klagenfurt zu kommen. Also, ich komme auch noch. Ja.
Gut. Dann vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass du uns diesen wahnsinnig interessanten Beruf mit so viel Impact vorgestellt hast. Und ich bedanke mich auch bei unserem lieben Publikum. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Und ich freue mich da, wenn ihr in einer Woche wieder dabei seid. Baba!